Ist immer schön zu sehen, wenn es nach der Mittagspause nicht viel Schwund gibt. Das ist ein guter Gradmesser für eine Veranstaltung. Wir haben uns jetzt hier nochmal in einem Panel zusammengefunden. Und da wollen wir mal tatsächlich die Frage stellen, ist Nachhaltigkeit ein Megatrend oder ist es nur ein begrenztes Phänomen in der Filterblase des Bionade-Biedermeiers, also vorwiegend wohnhaft im Prenzlauer Berg. Wir erleben ja ziemlich unterschiedliche Megatrends. Bei Autos zum Beispiel erleben wir den Megatrend SUV oder den Megatrend E-Auto. Was erleben wir da eigentlich? Oder wir erleben auch den Massentrend Massentierhaltung, aber auch gleichzeitig irgendwie diesen Megatrend Veganismus. Wir erleben Aldi und Lidl, die freuen sich unglaublich über den Brexit, weil sie jetzt auch in London ganz stark verkaufen können. Wir erleben aber auch irgendwie einen Megatrend Bioladen und Unverpacktladen. Wo geht denn da die Reise hin überhaupt? Also wo geht die Reise hin weltweit? Wo geht die Reise hin in Europa? Wo geht die Reise hin in Deutschland? Und um diese Frage zu klären oder annähernd zu klären, anzureißen, haben wir ein hochkarätiges Panel hier eingeladen. Hier haben wir Nathalie Balthasar aus Duisburg. Sie ist Expertin für Ressourcen- und Energieeffizienz. Die berät Unternehmen, schult Arbeitnehmerinnen und führt Umweltworkshops mit Schülerinnen durch. Sie macht also, sage ich jetzt mal, Vollkontaktsport an allen Nachhaltigkeitsfronten, also der industriellen Gegenwart als auch der digitalen Zukunft. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Wir haben hier außen sitzend Philipp Stierand aus Dortmund. Er ist promovierter Experte für Agrar- und Ernährungspolitik. Er bloggt, schreibt und doziert seit mehr als 10 Jahren über kommunale Ernährungspolitik. An seinem Thema kommt keiner vorbei. Wir waren alle gerade essen und Essen und Trinken ist wohl unbestritten ein soziales Totalphänomen. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Außen sitzen Tazio Müller. Er ist promovierter Politikwissenschaftler und arbeitet für die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Für den Klimaschutz setzt er sich so richtig ein. Der geht nicht wie wir um 17 Uhr nach Hause, wir Wissenschaftler. Naja, manchmal wird es 18 Uhr. Für den Klimaschutz ging er sogar 2009 in den dänischen Arrest. Während die Ethikkommission die Energiewende als Gemeinschaftswerk harmonisiert sehen möchte, sieht er die Widersprüche zwischen fossilistischen Kapitalgruppen und einer Energiewende von unten. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Und last but not least, Karl-Otto Gentsch, er ist Bereichsleiter für Produkte und Stoffströme des Öko-Instituts in Freiburg. Er beschäftigt sich mit ganzheitlichen Klimabilanzen und bringt uns damit immer wieder zum Staunen. Zum Beispiel, dass Tiefkühlkost gar nicht so CO2-intensiv ist wie gedacht. Schön, dass Sie da sind. Und hier sehen Sie nichts. Da ist nämlich ein leerer Stuhl. Das liegt diesmal nicht in der Deutschen Bahn, sondern es liegt daran, dass wir hier ein partizipatives Format haben. Das nennt sich Fishbowl. Der ein oder andere wird es kennen. Da ein paar Fragen, die Gesichter sehe ich auch. Was hat es denn damit jetzt auf sich? Wenn jemand eine Anmerkung hat, eine Frage, Kritik oder sich denkt, was redet der Moderator da für einen Quatsch, der kann sich dann hierher setzen. Ich würde bitten, dann ein oder zwei Fragen zu stellen, die Antwort vielleicht noch abzuwarten, noch eine Nachfrage zu stellen, aber dann den Platz auch wieder zu räumen, weil vielleicht hat irgendjemand anderes auch noch Interesse, sich da hinzusetzen. Haben Sie keine Angst, haben Sie keine Furcht. Es ist immer schön, wenn ich hier unterstützt werde mit Fragen. Herr Gentsch, ich will jetzt nicht vorgreifen und Sie fragen, ob Nachhaltigkeit ein Megatrend ist. Lieber will ich mir anders fragen. Wir haben ja heute schon einiges gehört darüber, dass die Megatrends, die irgendwie agieren, die miteinander, die schwächen sich ab, die unterstützen sich. Und über Digitalisierung haben wir auch schon jede Menge gehört. Ich will mal fragen, ist Digitalisierung ein Treiber für Nachhaltigkeit oder eher nicht?
Ja, die Frage ist aber auch nicht ganz trivial.
Du müsst hier unten. Der rote Knopf.
Ja, jetzt geht's los. So, also insofern, dass Digitalisierung beides ist. Es könnte ein Treiber sein in Richtung nachhaltige Entwicklung, so wie sie überwiegend rein marktgesteuert und mit wenig bahnenden Rahmenbedingungen verläuft, überwiegend nicht. Also zum einen wird ja immer wieder übersehen, dass die Digitalisierung ja nicht nur in einer virtuellen Cloud stattfindet, in einer immateriellen Cloud, sondern wenn wir über Digitalisierung reden, müssen wir über ressourcenintensive Datennetze, ressourcenintensive Rechenzentren reden. Wenn man sich die Prognosen des Energieverbrauchs anguckt für Datennetze und Rechenzentren, gehen die ja steil nach oben. Die Protagonisten arbeiten da immer so mit netten Zahlen, dass ja pro verarbeiteter Datenmenge das alles effizienter wird. Aber wir wissen ja auch, dass die ganzen Anwendungen, die ja auch sehr stark vorangetrieben werden, von den großen Datengiganten ja auf mit Datensparsamkeit operieren, sondern eigentlich mit immer noch exponentiell wachsenden Datenmengen. Das heißt, da haben wir auch wieder diesen vorhin schon genannten Rebound-Effekt. Das ist also die eine Seite. Eine viel subtilere Seite, die mit der Digitalisierung zusammenhängt, es gibt ja auch so das Stichwort Konsum 4.0, ist, was macht eigentlich eine digitale Konsumwelt mit unseren Werten und Leitbildern? Also auch eine digitale Konsumwelt, die ja sehr stark auf eine Individualisierung setzt. Also der persönliche Preis, das persönliche Angebot, das wird ja durch die Digitalisierung zum Teil erst ermöglicht, dass man sozusagen alles individualisiert. Aber was macht sozusagen das auf der Ebene von Werten und Leitbildern, wenn Nachhaltigkeit eigentlich ein Ansatz ist, der ja sehr stark auf einem Solidargedanken beruht? Das heißt, Digitalisierung wirkt direkt über einen enormen Energieverbrauch, Ressourcenbedarf, aber auch sehr schleichend indirekt und wie ich meine insgesamt in eine deutlich ungünstige Richtung. Man könnte sie aber auch ganz anders einsetzen. Es gibt ja Beispiele wie eine bessere Landwirtschaft mit einem gezielteren Einsatz von Betriebsmitteln und so weiter.
Frau Balthasar, Sie beraten Unternehmen. Ist die Digitalisierung dort Ihrer Ansicht nach, Sie sind ja viel in der Praxis, Wegbereiter für Nachhaltigkeit oder verbrät, wie wir gerade gehört haben, der Computerschnickschnack mehr Strom, als er einspart?
Also in den Betrieben normalerweise gibt es andere Aspekte, die vielleicht so energieintensiv sind wie die EDV. Allerdings, die EDV kommt schon oft auf mindestens 25% von dem Gesamtverbrauch eines Betriebes. Je nachdem, wenn es produzierend ist, natürlich weniger, aber wenn es so einen normalen Betrieb ist mit Dienstleistungs, das ist auch ganz normal, dass es mindestens 25-30% in der EDV schon alleine an Energiekosten und Energieverbrauch eingeht. Meine Erfahrung mit den Betrieben ist, dass die oft das Thema noch nicht so richtig auf den Schirm haben. Desto kleiner der Betrieb ist, desto schwieriger wird, weil es wird immer noch viele natürlich über PC gemacht, weil ohne geht es nicht mehr. Aber man nutzt sehr einfache Tools oder Sachen, die man selber gebastelt hat. Also die Lösungen, die über, wenn ich denke an Energiemanagementsysteme, da braucht man auch Messwerte. Und die könnte man auch natürlich über eine Cloud direkt von den Geräten ablesen lassen und so weiter. Das machen nur die Großen. Die Kleinen gehen einfach mit einer Azubi vorbei und lesen den Zähler ab. Weil die haben nicht das Geld dafür. Wobei ist die Frage, kostet das so viel Geld? Aber die Vorteile sind noch nicht so eingesehen. Also ich glaube, in das Thema Nachhaltigkeit spielen andere Sachen die Rolle an den Betrieben als die Digitalisierung. Dass Digitalisierung ein Weg sein kann, um mehr Nachhaltigkeit zu schaffen, das sehe ich auch so, weil du kannst auch mehr partizipative Sachen organisieren. Du kannst auch mehr Informationen aus dem Betrieb, aus der Belegschaft holen. Aber soweit sind viele kleine Mittelständler noch nicht.
Wenn ich gerade das Beispiel höre mit dem Auszubildenden, den ich dann in großen Betrieben nicht mehr brauche, da muss ich an Marx denken, die Maschinerie, schreibt Marx, befähigt das Kapital, die steigenden Ansprüche der Arbeiter durch Androhung von Arbeitslosigkeit niederzuschlagen. Und heute gewinnt interessanterweise, da gehe ich natürlich zur Rosa-Luxemburg-Stiftung, heute gewinnt die sozial-ökologisch gesinnte Linke in der Digitalisierung sogar etwas ab. Und verfällt die ökologische Linke dabei, wie wir gerade gehört haben, das Zeug schluckt ja unglaublich viel Energie und wenn es blöd läuft noch aus Kohlestrom, verfällt die ökologische Linke dabei, wie Marx sagt, einen verfrühten Dankgebet an die Vorsehung? Oder ist die Digitalisierung eine Chance, Herr Müller?
Ich glaube, der Companiera wollte noch was dazu sagen.
Kurz, also es ist nicht so, dass die großen Betriebe die Azubis nicht brauchen. Die brauchen die natürlich, aber nicht für die Zähler zu lesen.
Also Ich glaube, man muss sich, wenn man über Digitalisierung und Effizienz und Umweltschutz, ich sage so ungern Nachhaltigkeit, weil der Begriff in den 80er Jahren so eine komische Begriffswendung erfahren hat, aber dazu später. Also die Reduzierung von Umweltzerstörung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung und Effizienz hängen eigentlich anders zusammen, als man sich das denkt. In der Geschichte des Kapitalismus sind Effizienzfortschritte haben immer dazu geführt, große Effizienzfortschritte haben immer dazu geführt, dass die Produktion radikalisiert wurde. Jeder große Effizienzfortschritt, die Dampfmaschine, das Conveyor Belt, das Dings, das Fließband und natürlich auch die Computer, haben dazu geführt, dass sich die Netzwerke kapitalistischer Produktion, das, was bei Marx die reale Subsumption, die Unterwerfung der Welt des Lebens unter das Kapital nennt, immer weiter fortgeschritten ist. Also wenn jemand sagt, keine Ahnung, Weizsäcker Faktor 4 oder wir sind jetzt bei Faktor 8 oder 16, dann ist das leider in Bezug auf kapitalistische Umweltzerstörung halt Quatsch. Also im Sinne von, es besteht überhaupt kein Zusammenhang, null, zwischen mehr Effizienz und weniger Umweltzerstörung. Tatsächlich erlaubt ja, und das ist eben die Essenz des Rebound-Effekts, das, was ich einspare dadurch, dass ich effizienter produziere, das stecke ich ja nicht in eine Matratze. Das ballere ich ja irgendwo hin, wo ich dann wieder mehr produzieren kann. Und das ist im Endeffekt immer das mehr Produzieren. Die erweiterte Reproduktion des Kapitals, wenn ich mich mal gerade in der marxistischen Terminologie aufhalten darf, die Welt zerstört. Also können wir zwar über Effizienz reden, das ist eine interessante Debatte, nur hat sie nichts, aber auch literally gar nichts mit der Frage von Nachhaltigkeit zu tun, verstanden als Reduktion von Umweltzerstörung. Können wir machen, aber ist eine andere Debatte.
GW-Strich. Gehen wir mal in... gehen wir mal in einen Sektor hinein. Herr Gensch hat schon angesprochen, die Landwirtschaft. Trägt, Herr Stierer, der Megatrend Digitalisierung dazu bei, eine nachhaltige Landwirtschaft zu etablieren? Gibt es da Anzeichen oder führt er, wie Herr Müller ausgeführt hat, nur zu einer effizienteren Ausbeutung des Planeten?
Im Bereich Ernährung hat Nachhaltigkeit viel mit Vielfalt zu tun. Digitalisierung hätte da die große Chance, Vielfalt, kleine Strukturen zu fördern. Sie macht es im Moment eher nicht. Also bei Digitalisierung wird diskutiert, wie Sie gesagt haben, über den effektiveren Einsatz von Betriebsmitteln, wird weniger darüber nachgedacht, wie man zum Beispiel die Dinge, die im ökologischen Landbau bis jetzt mechanisch gemacht werden, digital mit Robotern machen würde. Da geht irgendwie die Forschung nicht hin. Wenn ich in den Bereich des Handels gucke, wird es noch deutlicher. Da würde die Digitalisierung einen direkten Handelsbeziehung zwischen Verbraucher und Erzeuger ermöglichen, direkt oder über Plattformen. Dahin geht aber nicht die Entwicklung, sondern es führt dazu, dass so ein Player wie Amazon plötzlich im Ernährungsbereich unterwegs ist und da zum großen Biohändler in der USA wird und das versucht, weltweit auszubauen. Also die Chancen, die die Digitalisierung da hat, nachhaltigere Systeme zu fördern, die werden im Moment nicht genutzt, sondern es geht eher in, die Energie geht eher in klassische Systeme und in eine, ja, in Monostrukturen.
Wäre dann Amazon glaubhaft als Biohändler?
Naja, die haben in den USA Whole Foods gekauft, der größte Biohändler weltweit. Wer in Amerika Bio kauft, kommt da eigentlich nicht dran vorbei. Der kann jetzt nur noch bei Amazon kaufen und hat dann halt auch Vorteile, wenn er Amazon Prime-Mitglied ist. Das funktioniert gut in den USA, zumindest was den Absatz angeht. Also der Absatz von Whole Foods ist nach dem Kauf von Amazon deutlich nach oben gegangen. Hat aber auch dazu geführt, dass die dezentralen Belieferungsstrukturen, die es vorher bei dieser Supermarktkette gab, aufgelöst werden und in Amazon-Größe übertragen werden.
Da würde mich mal die Ökobilanz interessieren, weil gerade auf der letzten Meile wird ja am meisten CO2 dann ausgestoßen und das wird bei Amazon ja auch dann das Problem sein. Also ich kenne viele Leute, die bestellen sich dann auch 5 Paar Schuhe in verschiedenen Größen und schicken dann eben 4 zurück. Herr Gensch, Bei Ihnen geht es ja in Ihrer Forschung um ganzheitliche Ökobilanzen. Also Sie entlarven quasi gefühlte Wahrheiten als nur gefühlt, wie im Falle eben der Tiefkühlprodukte. Wie ist Ihre Einschätzung? Wie oft täuschen sich Konsumenten dann zum Beispiel jetzt hier bei Amazon in ihrer Einschätzung eines nachhaltigen Konsums? Gerade wenn es um Ernährung geht oder auch um so Fragen wie Papier- oder Plastiktüte.
Ja. Leider ziemlich häufig, was daran auch liegt, dass die schönsten Ökobilanzen mitunter nicht gut kommuniziert worden sind in der Vergangenheit. Also um sozusagen aus einem komplexen Rechenwerk wieder kommunikationsfähige Aussagen zu treffen, da haben sich manche in der Vergangenheit sehr schwer getan. Also ich erinnere an große Studien, die das Umweltbundesamt in den 1990er und 2000er Jahren gemacht haben zur Frage, ist jetzt Mehrweg besser als Einweg? Da waren die Ergebnisse zum Teil in einer Form, dass sozusagen die Akteure eigentlich relativ wenig damit anfangen konnten. Also das ist eine grundlegende Schwierigkeit zwischen einer wissenschaftlichen Herangehensweise und wie kann ich dann so wieder in die Alltagspraxis dieses erarbeitete Wissen umsetzen. Was wir gesehen haben aus Ökobilanzen im Ernährungsbereich, dass tatsächlich, wenn man sich anguckt, was sind die großen Stellschrauben, also was treibt sozusagen den Ressourcen- und den Energieverbrauch, tatsächlich Fleischkonsum oder genauer gesagt der Konsum an tierischen Produkten darstellt. Und das wird einfach häufig dann übersehen, dass und verblendet sozusagen mit einer Mythenbildung oder einer Zuspitzung, Klimakiller, Tiefkühlkost wird praktisch von den eigentlichen Ursachen abgesehen. Also ein veganes, vegetarisches Tiefkühlprodukt kann eine bessere Umweltbilanz haben als das selbst zubereitete Biohuhn, wo ich dann 20 Kilometer mit dem Auto erstmal dahin gefahren bin und es abgeholt habe. Das sind eigentlich zum Teil ganz einfache Zusammenhänge, die aber einfach auch gut an der Lebenswirklichkeit transportiert oder kommuniziert werden müssen, damit man die richtigen Schlussfolgerungen ziehen kann. Wichtig ist da natürlich auch nochmal zu sehen, welche strukturellen Bedingungen gibt es. Ich warne so ein bisschen davor, wenn man jetzt diese Studienergebnisse zu Onlinehandel versus stationärer Handel anguckt. Man kann das natürlich machen, sozusagen von dem einzelnen Subjekt ausgehend. Und da kann es dann, wenn ich keine Rücksendung mache und wenn ich einen idealen Paketdienstleister auswählen kann, dann kann es sein, dass das online beschaffte Produkt einen geringeren Fußabdruck entlang der gesamten Lieferkette hat, wie das im stationären Handel gekaufte Produkt. Aber es ist ja momentan so, dass wir uns ja als Gesellschaft, und das ist ja auch wichtig für die gesellschaftliche Teilhabe, auch Parallelstrukturen leisten und leisten müssen. Das heißt, ich kann ja den stationären Handel jetzt nicht einfach auflösen. Und deswegen sind solche einfache Rechnungen eigentlich gar nicht, aus meiner Sicht nicht legitim. Das ist so ein bisschen Rosinenpickerei, dass ich mir das einzelne Beispiel raussuche, wo mal der Online-Handel besser abschneidet, um sozusagen dann damit passepartoutum die ganze Frage für immer geklärt haben zu wollen. Da sehe ich eben auch die Gefahren und die Missbrauchsmöglichkeiten, die bei solchen Ökobilanzergebnissen immer da sind. Und wir haben in den 90er Jahren uns ausführlich beschäftigt, wie kann man das verbessern. Ich war beteiligt an dem Standardisierungsprozess für Ökobilanzen. Da haben wir gesagt, eine gute Ökobilanz, die Vergleiche macht, deren Ergebnisse an die Öffentlichkeit treten soll, die muss zwingend einem aufwendigen Critical Review-Prozess unterzogen werden. Wenn Sie heute die Ergebnisse sich anschauen, die da herumposaunt werden und fragen dann mal, sind die eigentlich einem Critical Review unterzogen werden, da werden Sie als Frage kriegen, was ist ein Critical Review? Und das ist einfach nicht statthaft. Und man darf eben auch diese Struktureffekte, die muss man immer mitdenken, wenn man mit Ökobilanzen und ihren Ergebnissen hantiert.
Kann ich da mal kurz anschließen? Ich würde dem zustimmen und vielleicht noch einen Schritt weitergehen und überhaupt fragen, was die Individualisierung dieser Frage von Umweltzerstörung eigentlich, woher die kommt und was sie für Effekte hat. Also ich mache also ich bin seit 10 Jahren in dieser aktivistischen Klima- oder Klimagerechtigkeitsbewegung, mache so viele Veranstaltungen, wo ich Leute versuche zu agitieren, Braunkohletagebau in der Lausitz oder im Rheinland. Steinkohlegruben haben wir nie besetzt. Das ist ja auch schlecht zu besetzen, aber Entschuldigung, ich dachte jetzt sogar, ich kann nicht nach Essen gehen und sagen, dass wir mal Kohle dicht machen. Jedenfalls, ich versuche Leute in die Lausitz oder ins Rheinland zu agitieren, in so eine Braunkohlegrube hinein, und dann werde ich natürlich immer gefragt, was können wir denn alleine machen, was können wir denn selbst machen? Also unterhalb der Schwelle kollektiven politischen Engagements einerseits und deutlich unterhalb der Schwelle von Ordnungsrecht andererseits. Was kann denn getan werden? Und die Antwort darauf ist halt, naja, unterhalb der Schwelle kollektiven politischen Engagements und des Ordnungsrechts wenig. Auch da wieder sehen wir, wie im Grunde die ideologischen Formen, in die wir diese Fragen stecken, diese Fragen von Umweltzerstörung und was können wir dagegen machen, wieder auf etwas hinauslaufen, was gar nichts mit dem Problem zu tun hat. Wir haben eine Studie gemacht als Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wenn man sich anschaut, was so Konsumentinnenkampagnen an Veränderungsprozessen angestoßen haben, man findet fast nichts. Also die Brand Spa-Kampagne, haben wir gerne gesehen, man findet es auf der. Aus meiner Perspektive auf einer Makroebene findet man fast nichts. Dass man individuelle Firmen von bestimmten Praxen abbringen kann, klar. Dass die Greenpeace-Kampagne gegen Brand Spa dazu geführt hat, dass diese Dinger nicht mehr in der Nordsee versenkt werden. Sure, fair enough. Aber ich meine, was hat das denn mit dem fossilistischen Kapitalismus und dem Klimawandel auf sich? Also es ändert doch wirklich nichts dran. Das heißt, diese Dynamik, wenn ich diese Leute in diesen Veranstaltungen frage, was können wir denn selbst tun? Und ich muss dann immer sagen, ja, alleine sehr, sehr wenig. Die führt dann dazu, dass die Leute sich im Grunde denken, ich kann eigentlich nichts machen, weil es eine Individualisierung einer notwendigen Praxis darstellt, die gar nicht individuell sein kann. Und ich glaube eben, diese Diskussionen über Ökobilanzen, die haben bei uns im Bio-Nade-Bürgertum immer oft eine fetischistische Dimension. Also das heißt, ein Fetisch ist ja in der Anthropologie etwas, was wir mit einer Kraft aufladen, die es nicht hat. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass ich etwas tue, in den Bioladen kaufen, den Offset-Button bei meinen Flugreisen drücken und so weiter, meine Ökobilanz jeweils ausrechnen. Und dann habe ich das Gefühl, ich hätte etwas getan und kann dafür einfach weitermachen. Keine Ahnung. Der momentanen Bundesregierung zuzustimmen, die gesagt hat, die jetzt eine Kohlekommission eingesetzt hat, die uns einen Kohleausstieg 2038 vorschlägt. Das ist was man angehen muss, wenn man das Klima retten will. Die Frage, was kann ich selbst machen, ist zwar eine nachvollziehbare, ist aber, wie man auf Englisch sagt, ein Red Herring. Die führt einen in die falsche Richtung. Was man machen muss, man muss sich kollektiv engagieren und die gesellschaftlichen Strukturen ändern, auf die Sie ja auch verwiesen hatten. Aha.
Ich muss es aber antworten auf diese Worte, weil ich bin der gegenteilige Meinung. Das hätte ich mir gedacht. Ich finde, es fängt an mit jeder von uns. Weil man sagt, klein Mist macht auch, wie heißt das? Klein Vieh macht auch Mist. Sorry für den Vergleich, aber es ist im Prinzip, meiner Meinung nach, wir sind hier in der Region allein 5 Millionen Leute. Wenn jeder von uns sich an die Nase packt und genau guckt, was kaufe ich ein, wo kaufe ich das hin, wo bewege ich mich, wie bewege ich mich, wo gehe ich hin, wo gehe ich nicht hin, was lasse ich mich liefern, was kaufe ich selber, was mache ich selber, dann kommen eine Menge zusammen. Und das sage ich in Spanien auch genauso wie hier. Also ich kann mich erinnern, mittlerweile viele Jahren, also keine grauen Haare damals, da hat jemand mich gefragt, ja, was kann ich denn tun? Ja, da habe ich gesagt, ja, dann nimm alleine die Mülltrennung. Du hast ein kleines Kind, gehst jeden Tag nach draußen, dann nimm die Flaschenglas und wirf die in der richtigen Stelle. Dann nimm die andere gelbe Sachen und wir haben normalerweise Außencontainer dafür. Und das ist schon ein Schritt. Und wenn wir sagen, ich kann so wenig machen, dann wird wirklich nichts passieren. Weil, ja, aber das ist was, die Nachricht, dass sie sagen, es kommt an. So habe ich das interpretiert. Ja, aber Sie sagen, als Individuum kann ich gegen den Kohleausstieg wenig machen. Das ist nicht wahr, weil wenn Hambi-Bleib-Bewegung nicht gewesen wäre, hätte die Kohlekommission jetzt auf Tage heute nicht diese Entscheidung getroffen.
Entschuldigung, soziale Bewegungen sind keine individuellen Phänomene, das sind kollektive Strukturphänomene. Wir müssen einfach nur intellektuell unterscheiden zwischen individueller Praxis und Dingen, die systemisch sagen, bestimmt sind. Also es tut mir leid, ich bin jetzt gerade überrascht, dass wir in diese Debatte reinkommen. Vielleicht sollen wir sie ja, nicht so genau. Zu zweit führen.
Also ich bin der Meinung trotzdem, dass jede durch die Einzelhandlung die Mehrheit dann bewegen kann?
Also ich glaube, ich bin vielleicht auch wieder der Integrator hier, weil ich sehe den großen Widerspruch nicht. Also es spricht nichts dagegen, dass einzelne Menschen etwas in ihrem eigenen Lebensstil verändern. Ich selber bin seit wie vielen Jahrzehnten Vegetarier, kein Problem. Und ich denke mal, es gibt so viele Verhaltensweisen, wie man individuell von heute auf morgen verändern kann, ohne auf große Parteien, auf wen auch immer zu warten. Ich stimme dir aber zu, als Soziologe, weil häufig wird es so gemacht, als dass man wirklich jetzt auch zum Beispiel den Konsumentinnen und Konsumenten alles aufdrückt. Okay, wenn ihr einkauft, braucht ihr eine halbe Stunde, um die Verpackung zu lesen, um zu sagen, kaufe ich das oder kaufe ich nicht. Ich denke, es gibt einfach bestimmte strukturelle Angebote, die müssen durch Verbände, durch IHKs, durch den Staat, durch die Landesregierung geklärt werden. Also bestimmte Produkte meines Erachtens dürften gar nicht mehr auf den Markt. Es müssen bestimmte Standards gesetzt werden. Preise und so weiter müssen so stimmen, dass es wirklich einen Anreiz darstellt, nachhaltige Produkte zu kaufen und nicht umgekehrt den billigen Mist, der häufig dann nicht unbedingt Nachhaltigkeit beinhaltet und so weiter. Das heißt, stimme ich voll zu, aber ich würde das nicht gegeneinander ausspielen, denn wenn einzelne Leute auf dem Weg sind Richtung Nachhaltigkeit, natürlich gibt es welche, die sagen, okay, jetzt habe ich hier, was weiß ich, bezahlt für den Flug und für Oxfam und super, ich fühle mich krass, ne? Ich denke mal, das sind aber die wenigsten. Wenn Leute auf dem Weg sind und verstanden haben, was ist nachhaltiges Leben oder nachhaltiges Verhalten, dann werden die dann nicht nur in Bezug auf Müsli kaufen oder Ernährung, sondern auch auf Reisen, auf viele Dinge auch achten, weil sie die Logik verstanden haben. Also ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit nachhaltiger Entwicklung in Berlin, rauf und runter, lokale Agenda 21. Und ich kann nur bestätigen, oder was heißt bestätigen, Umfragen zeigen das auch, dass, was ich gerade gesagt habe, relativ empirisch fundiert ist. Die Leute gehen ihren Weg weiter. Es sind nur wenige, es sind bestimmte Schichten, die das betrifft, aber sie gehen weiter. Und sie sind dann auch ein Druckmittel gegenüber der Politik zu sagen, so geht's nicht weiter. Also Hambacher Forst, was Sie gerade erwähnt haben und so weiter. Also ich denke, individuelles Verhalten in diese zukunftsorientierte Richtung, Politik in diese zukunftsorientierte Richtung, das sind Dinge, die ich würde vorschlagen, nicht gegenseitig ausspielen, die man nicht ausspielen muss gegenseitig.
Also es geht um die Vereinbarkeit auch von Konsumentensouveränität und gleichzeitiger Produzentenverantwortung. Wir fragen uns ja, ist Nachhaltigkeit ein Megatrend? Und Sie leben vegetarisch oder sogar vegan, wenn ich das richtig verstanden habe. Vegetarisch. Und da würde mich, Herr Stierer, mal interessieren, ist denn Veganismus und Vegetarismus wirklich ein Megatrend? Oder werden die Fleischproduzenten, die uns gut Pohnholz auf die Nettoverpackung malen, nicht immer größer?
Ist nicht unbedingt ein Widerspruch, wenn Deutschland irgendwie Fleisch in die ganze Welt exportiert. Aber die ich habe die Prozentzahlen nicht im Kopf. Also für Veganen sind sie irgendwie fast im Promille-Bereich und Vegetarier sind, ich weiß nicht, sind ein paar Prozent. Da weiß ich nicht, ob man von einem Megatrend sprechen kann. Man muss aber sagen, also wenn es um Konsumentenverantwortung geht im Bereich Ernährung, gehört der Fleischkonsum, glaube ich, zu einer der wenigen Sachen, wo man als Konsument wirklich beurteilen kann, tue ich was Gutes oder was nicht. Also Fleisch weglassen hat immer positive Effekte. Dann gibt es vielleicht noch die Bioprodukte, die im Schnitt besser dastehen. Aber bei allen anderen Entscheidungen über einzelne Produkte kann ich als Verbraucher dann schon gar nicht mehr treffen. Also wenn ich vorm Regal stehe, dann kann ich nicht erkennen, welches Produkt hat die bessere Ökobilanz. Bei verarbeiteten schon gar nicht und auch bei unverarbeiteten Produkten gelingt das kaum. Das soll jetzt auch nicht den Konsumenten aus einer Verantwortung entlassen, aber es zeigt auch deutlich, dass wir auf politischer Ebene eine Lebensmittelversorgung, ein Ernährungssystem schaffen müssen, was nachhaltig ist, indem dann der Verbraucher am Regal frei seine Entscheidung treffen kann, was er lieber mag und klar ist, dass das nachhaltig ist.
Also ich wollte nur hinweisen, ich komme aus Spanien, wohne ich schon seit 94 hier. Und ich merke in der letzten Zeit noch stärker, dass wenn ich in Spanien bin, bei meiner Familie ganz anders esse als hier. Und wenn ich versuche, genauso zu essen, wie ich da esse, kann ich nicht. Kriege ich nicht gebacken. Oder es kostet viel Aufwand. Weil die Angebot auf dem Mittagstisch, sage ich mal, in Umgebung von meinem Arbeitsplatz sehr einseitig oder sehr fleischbetrieben sind. Da gibt es wenig, wo ich sein kann. Ich kann jeden Tag dahin und ich kann Gemüse und Salate und vielleicht einmal die Woche Fisch oder mehrmals die Woche Fisch und nur einmal die Woche Fleisch. Das geht nicht. Und ich habe leider meinen Arbeitsplatz keine Möglichkeit, selber was mitzubringen und es warm zu machen. Da ist nicht gegeben. Also das ist etwas, das mir stört, aber ich versuche das gegenzuwirken mit anders zu organisieren. Aber der Konsum der Essenswirtschaft, sage ich mal, oder die Angebote in Deutschland sind sehr, sehr, sehr fleischlastig. Und die Menschen, die Männer insbesondere, sind unglaublich fleischlastig. Und das mit dem Vegan-Sein, ich glaube, ist ein Megatrend, aber für eine konkrete Zielgruppe, nämlich junge Mädchen. Ich kenne unglaublich viele, viele junge Frauen, die vegan sind. Was mir wiederum Sorge machen, weil die sind noch in einer Wachstumsphase, wo ich glaube, hin und wieder brauchen die ein paar mehr Proteine, mehr als die von der Avocado. Aber da stecke ich nicht hin. Aber das sehe ich immer wieder. Also Frauen nehmen die Ernährung ganz anders wahr. Ich kenne auch viele Frauen, die neben ihrer normalen Tätigkeit eine Ernährungsausbildung gemacht haben, einfach weil auch vielleicht die Ernährerin die ganze Familie sind. Und die nehmen das ganz anders wahr als die Herren, die gerne, weiß ich nicht, mir kommt sofort, poppt sofort, schönes Wetter, grillen, Fleisch auf den Grill, zack, Mann macht das. Also Frauen bringen dann ihre Gemüse zum Grill und sowas. Also da glaube ich, ist eine Lage, die nicht komplett ausgewogen ist. Und ich weiß es nicht, woher. Also ich glaube, die Sozialisierung hat was zu tun damit, aber ich weiß nicht, woher.
Ja, wir haben eine Untersuchung gemacht, eine studentische Untersuchung an der Uni Münster, als ich dort europäische Ethnologie studiert habe. Und da haben wir uns Kinderbücher angeguckt. Und da war ganz klar, Männer grillen, Frauen backen. Es gab einen einzigen Fall, Da haben Männer gebacken und dann wurde in dem Buch erklärt, was Homosexualität ist. Und dann dürfen Männer auch backen. Und das kriegen Kinder, also schon von klein auf kriegen die das gelehrt. Also nur Frauen backen, der Mann steht am Grill. Wenn wir backen, ihr grillt, haben wir gerade festgestellt. Ja. Was mich da noch interessieren würde, Sie haben gesprochen von einem bestimmten Milieu, das sich so verhält. Und ich sehe auch hier auch zwei verschiedene Milieus. Ja, wir haben die Urban Gardening machen, so auf der einen Seite. Und dort haben wir die Hambi-Bleibt-Leute. Ich mache jetzt mal so etwas ganz Grobschlechtiges. Treffen sich diese Milieus eigentlich? Haben die, ja, da sieht man es. Treffen sich diese Leute, haben diese Leute was miteinander zu tun? Verstehen sich diese Leute? Weil um etwas zu einem Megatrend zu machen, brauchen wir ja Diskurskoalitionen. Sonst wird das kein Megatrend. Wie sehen Sie das?
Treffen sich die Leute? Ich sehe den Graben jetzt zwischen diesen beiden Milieus nicht so groß. Also das gleiche Ziel vor Augen, unterschiedliche Wege gehend, und unterschiedliche Radikalität wagend vielleicht. Aber insgesamt sehe ich da nicht so die großen Grenzen. Aber es ist, wenn man sich bestimmte Ernährungsmuster anguckt, natürlich auch ein Milieu, eine Blase, nachhaltige Ernährung. Muss man sich auch leisten können, Also zumindest den Bioladen muss man sich auch leisten können. Es gehört ein gewisses Wissen dazu, sich nachhaltig zu ernähren. Ja, das ist schon eine Blase. Also es gibt durchaus auch, in Berlin erlebe ich das gerade, wenn man so die Diskussion in der Koalition Rot-Rot-Grün über Ernährungspolitik verfolgt, dann gibt es da durchaus auch die Stimmen, die ja gegen eine Erhöhung des Bioanteils zum Beispiel in der Gemeinschaftsverpflegung sind, weil sie das als zu elitär ansehen. Wo man dann auch, also ist Klimaschutz, ist Umweltschutz am Ende elitär, kann man auch fragen, wer leidet, wenn wir nicht Umwelt und Klima schützen, dann sind das nicht die Eliten, sondern so. Aber genau, also es ist schon eine Blase und aus der muss es natürlich, damit es ein Megatrend wird, irgendwie raus. Ist die Frage, ist der Durchbruch jetzt Lidl und Aldi handeln Bioland und Demeter? Also die konventionellen Prägen heimsen sich die Biolandwirtschaft ein und versuchen sie zu verwerten? Oder brauchen wir ja, da nicht andere Prozesse, um diese Blase aufzubrechen?
Wenn wir da... Oder bitte.
Ich
wollte auch noch was.
Ja. Ich bräuchte noch mal kurz in den Mikro. Danke. Also, erst, ich zappe so rum, weil ich ADHS habe. Zweitens mal, weil ich aus der Klimabewegung komme und wenn wir jetzt gerade so diskutieren über Megatrends namens Veganismus, muss ich einfach lachen. Sorry, aber mal ganz ehrlich. Megatrend Veganismus bei 0,0 irgendwas? Der Megatrend, um den hergehen sollte, sollte ja wohl Klimawandel sein oder Biodiversitätszerstörung oder die anderen 6 bis 9 planetaren Grenzen, die wir gerade irgendwie plattwalzen. Die Diskussion, also mal kurz, der Rant, den ich vorhin angedroht hatte. Als ich diese Frage bekommen habe, ist Nachhaltigkeit ein Megatrend? Als jemand, der aus der Anti-Kohle- und Klimagerechtigkeitsbewegung kommt, wo man jeden Tag hört, es wird immer schlimmer. Gestern wieder irgendwie, wenn wir jetzt alle Treibhausgasemissionen einstellen, schmelzen trotzdem die Himalaya-Gletscher und 2 Milliarden Menschen leiden. Was hatten wir noch? Dabei belasse ich genau, und irgendwie in der Antarktis, die Zirkulation, diese Amco ist schon wieder langsamer geworden und so weiter und so fort. Wer daran stirbt, sind eben die Menschen, die daran am wenigsten beigetragen haben. So, wenn wir uns jetzt eine ideologische Diskussion über Nachhaltigkeit als Megatrend leisten, frage ich mich nicht, ist Nachhaltigkeit ein Megatrend, weil die Aussage ist empirisch wirklich abstrus. Also da muss man mich gar nicht auseinandersetzen. Es wäre so, als würden wir leben wir in einer schwulen Gesellschaft? Nein. Nur weil es ein paar sichtbare Homos gibt, leben wir nicht in einer schwulen Gesellschaft. Nur weil ein bisschen über Nachhaltigkeit gedaddelt wird, leben wir in einer zutiefst unnachhaltigen Gesellschaft. Also würde ich tatsächlich die Frage stellen, was ist die ideologische Funktion des Stellens der empirisch völlig absurden Frage, ob es einen Megatrend Nachhaltigkeit gibt? Weil mich interessieren, also es gibt in Deutschland einen positiven Zusammenhang zwischen Umweltbewusstsein und Umweltzerstörung. Je mehr umweltbewusst ich bin, desto mehr zerstöre ich die Umwelt, weil das Bewusstsein eben nicht das Ausschlaggebende ist, sondern unsere materielle Fähigkeit zur Umweltzerstörung. Und die hängt eben ab von Ordnungsrecht, von unserem Einkommen und so weiter und so fort. Das heißt also, die Leute, die am meisten über Nachhaltigkeit reden, zerstören die Umwelt auch am meisten. Ergo muss ich davon ausgehen, dass Nachhaltigkeit eher ein ideologisches Phänomen ist, das nicht die Umwelt rettet, sondern unser gutes Gewissen, und zwar nur im besten Fall. Also das wollte ich einfach mal gerade sagen, weil ich muss, wenn bei einem Megatrend Veganismus gesagt wird, dann wird der Begriff Megatrend entweder so beliebig, dass wir ihn einfach fallen lassen können und über Stuff that happens reden können irgendwie. Aber genau, also Megatrend ist Klimawandel, Biodiversitätszerstörung, Überschreiten der planetarischen Grenzen. Diese Megatrends werden ausgelöst vom planetaren Megatrend kapitalistischer Globalisierung. So, das sind die Dinge, über die man reden muss, wenn man über Nachhaltigkeit redet. Alles andere sind empirisch gesprochen so marginale Phänomene, dass die Beschäftigung mit ihnen in dieser Debatte meiner Meinung nach nicht das Label Nachhaltigkeit verdient. Wirklich nicht. Da müssen wir durch unsere eigenen ideologischen Mechanismen durchbrechen. Die habe ich auch in dieser Diskussion wieder sehr stark am Start gesehen. Und es sind nun mal so, es ist mir empirisch leider total gut zu sehen, dass die Leute, die diese fetischistischen Handlungen machen, wie zum Bioladen fahren und Offset-Button drücken, daraus die Fähigkeit und den Wunsch ableiten, auf anderen Ebenen mehr die Umwelt zerstören zu können. Das ist meiner Meinung nach die Studienlage. Deswegen, ja, genau, letzter Punkt. Wer agiert? Der Konsument, die Arbeiterin oder die Citoyenne? Da gibt es nämlich einen Unterschied. Es gibt Leute, die sind der Meinung, das politisch handelnde Subjekt ist die Konsumentin, der Konsument. Die Menschen, die bei Hambi bleibt, waren, ich war bei diesen Demos dabei, wir sind in dem Sinne Citoyen und Citoyenne. So, das ist der Unterschied. Nicht, ob wir verschiedene Sachen, wir mögen wirklich mal dasselbe über den Klimawandel denken, aber wir handeln politisch völlig anders, haben völlig andere Ideen, wie die Welt verändert werden muss und reden viel lieber über den Kapitalismus.
Herr Gensch.
Entschuldigung, kurzer Rant. Ja, also den Zusammenhang oder die Korrelation, die Sie aufgestellt haben, die wage ich zu bezweifeln. Also ob die so, naja, also da können wir uns gerne nochmal unterhalten, weil es gibt eben auch diejenigen, die im Bioladen gehen und sich auch in ihrem sonstigen Verhalten umweltbewusst verhalten. Ich glaube, wo wir schon einen Konsens vorhin mal hatten, war, dass es klar ist, man kann es nicht nur auf das individuelle Verhalten abstellen, sondern auch die Verhältnisse müssen geändert werden. Und da würde ich aber aus meinen Erfahrungen warnen, gleich sozusagen den großen Wurf zu erwarten, sondern Veränderungen fangen auch in kleineren Verhältnissen an. Also die große Transformation, die der WWGU eingefordert hat, die ist im Ergebnis wichtig, aber wir müssen auch Transformationen kleiner bis mittlerer Reichweite versuchen anzustoßen und zu ermöglichen und günstige Bedingungen dafür zu schaffen. Und dazu ist es ganz klar, dass es eben nicht nur auf diese individuelle Schiene gehen kann. Und da ist, finde ich, das Beispiel Ernährung auch sehr gut. Und auch Ihr Beispiel, der Umstieg auf eine Ernährung mit weniger Fleisch, mit weniger Tierprodukten, hängt natürlich auch notwendigerweise davon ab, dass ich überhaupt das Angebot habe und dass das Angebot zu einem vernünftigen Preis überall verfügbar ist. Es hängt aber auch davon ab, was vielfach übersehen wird, dass ich auch eine entsprechende Lieferantenstruktur aufbauen muss und dass ich auch bis hin zur Ausbildung von Köchen gehen muss. Mein eigener Sohn hat in der Abschlussprüfung als Koch gesagt, du hast zwar schön gekocht, aber es war zu gemüselastig. Und das war vor 3 Jahren, also schon sozusagen in der Neuzeit, wenn es um die Fragen von Klimaschutz und Erhalt von Biodiversität geht. Und das zeigt schon, dass wir vor einem sehr dicken Brett stehen. Und ich glaube halt, dass wir wirklich auch schauen müssen, wo liegen auch Gunstbedingungen, um diese Transformationsprozesse auch kleiner und mittlerer Reichweite anzuschieben. Das große Ziel nicht aus dem Auge verlieren, aber eben auch da anfangen. Und zu dieser generellen Frage glaube ich auch, dass die Frage nicht sinnvoll beantwortbar ist. Ich weise darauf hin, es gibt sozusagen Operationalisierungen von Nachhaltigkeit. Es gibt 17 Sustainable Development Goals, es gibt eine Indikatorik. Und ich ermuntere auch jeden, sich das mal anzugucken und die Bundesregierung, die ja auch einem Monitoring unterworfen ist, da sozusagen zu überprüfen und auch sein Wahlverhalten politischer Parteien danach zu überprüfen, ist sozusagen eine Regierungskonstellation in der Lage, wenn ich mir die Entwicklung dieser Indikatoren anschaue, ob es in der Summe in eine Richtung geht, die einen Schwenk Richtung Nachhaltigkeit verspricht oder eben nicht. Und wenn man sich bisher die Entwicklung anguckt, kann man ganz klar feststellen, es geht weit davon entfernt, sind wir von der Annäherung an die Ziele, auf die sich die Weltgemeinschaft ja auch verpflichtet hat.
Herr Professor Schüll.
Ja, ich würde gerne ergänzen zu dem Statement von Ihnen. Bevor ich zur Fachhochschule Salzburg gegangen bin, war ich in Berlin am Institut Futur für die UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung tätig. Infolge vom Brundtland-Bericht und anderen Transferprogrammen, die es vorher gab, wurde gesagt, wir wollen eine nachhaltige Entwicklung befördern. Wie tun wir das? Also wie schaffen wir es, einen Wandel in der Praxis herbeizuführen? Und die Idee war dann, zumindest im Kontext von dem Programm, hat man gesagt, wir machen es über Bildung. Also man muss die Nachhaltigkeit in den Köpfen der Menschen verankern. Und wir haben damals Arbeitsgruppen gegründet, das gibt es ja auch, oder es wurde dann nochmal verlängert und es gibt sehr viele Folgeprogramme und auch ähnlich gelagerte Programme. Also da wurde viel gemacht. Und ich würde Ihnen schon beipflichten, dass wenn man das jetzt auf der Makroebene anschaut, sind die Ergebnisse übersichtlich. Sie sind trotzdem wertvoll. Man darf nur nicht glauben, dass die Verantwortung dafür, dass Nachhaltigkeit vielleicht mal zu einem Trend wird oder zu einem großen Trend, bei den Individuen liegt. Ich habe oft den Eindruck, dass sozusagen die Verantwortung ans Individuum abgegeben wird, im Sinne von, die Leute wissen es halt noch nicht richtig, dann bilden wir es noch ein bisschen oder erklären es ihnen nochmal und dann verhalten die sich auch entsprechend. Und ich glaube, es gibt viele Bereiche und Lebensbereiche, in denen das Wissen vom Handeln sich stark unterscheidet. Also gesundheitsbezogenes Wissen zum Beispiel oder sportbezogenes Wissen. Ich glaube aber, dass umweltbezogenes Wissen und umweltbezogenes Handeln einer der Bereiche ist, in der es, wo es eine sehr große Diskrepanz gibt. Ich glaube auch, dass das, was Sie gesagt haben, sozusagen, wenn man sich die Daten anschaut, wirklich zusammenfällt. Also die Menschen, die sehr viel über Umwelt wissen, sich eigentlich, also viel ökologisch relevantes Wissen haben, sind diejenigen, die am meisten Schaden verursachen. Der Punkt ist nur, sie verursachen diesen Schaden nicht, weil sie es Wissen haben, sondern weil die Umstände entsprechend sind. Und das ist übrigens in Österreich noch viel stärker ausgeprägt als in Deutschland. Also die Grünen, die es in Österreich ja auch gibt als politische Partei, wenn man sich da die Wählerschaft anschaut, die fahren noch größere Autos als die Grünen sind. Ja, aber es ist in Österreich noch extremer. Der Punkt ist nur, und Edgar Goll hat es ja, glaube ich, schon stark gemacht und ich will es unterstreichen, es bringt nichts, das gegeneinander auszuspielen. Ich würde nicht die Hoffnung darauf legen, dass die Einzelnen durch ihre Konsumentscheidungen dann die transformative Wende irgendwie herbeiführen. Ich glaube, das überlastet das Individuum, das ist auch einfach unfair. Und es ist vielleicht auch ein Feigenblatt der politischen Entscheidungsträger. Nichtsdestotrotz hat auch die Bewegung in Hambacher Forsten mal mit 2 Leuten vielleicht begonnen. Sozusagen, also dieser Schritt ist sozusagen, beginnt auch auf individueller Ebene und individuelle Konsumentscheidungen machen auch etwas aus. Das heißt, es gegeneinander auszuspielen bringt nichts. Aber wenn man jetzt sagt, wo sollte der Schwerpunkt liegen, würde ich das schon auch eher bei den Struktureffekten sehen. Ich glaube, was solche Bildungsprojekte aber durchaus bringen, ist eine Bereitschaft in der Bevölkerung zu erzeugen, wenn dann strukturelle Entscheidungen, ordnungspolitische Regelungen getroffen werden. Die kann man kommunizieren, die kann man erklären. Und ich glaube, sowas wie ein Verbot von Plastiktüten, so banale Sachen sind es ja dann am Ende, die werden akzeptiert mittlerweile. Die werden akzeptiert, wenn man weiß, wofür. Und man kann weitergehen mit Verteuerung oder Steuer auf unökologischen Produkten. Ich glaube, mittlerweile ist die Bevölkerung auch in der Breite so informiert. Natürlich werden sich wieder welche beschweren, dass es nicht genug ist. Andere werden sich beschweren, dass es zu wenig ist. Aber die Verantwortung letztlich sehe ich nicht beim Individuum. Ich glaube, das funktioniert nicht.
Ich habe 3 Punkte, die ich in der Runde einwerfen will, bevor ich die vergesse. Der eine ist... Ich sehe auch einen Unterschied zwischen die Handlung der Menschen als Mensch für sich privat und als Arbeitnehmer. Also ist oft so, wenn ich in Betrieb komme, da sind die Heizungen auf 5 und die Fenster auf Kipp. Dann sage ich denen, ja, es ist so, wie Sie es denn daneben und werfen Sie so jede halbe Stunde einen 5er-Schein draußen, dann merken die das, dann wird es bewusst. Es kann sein aber, dass der, sage ich mal, Leitung des Betriebes das sich mal angemahnt hat. Es kommt nur an, wenn ein externer Berater das gibt, das vorgibt. Dann plötzlich ist die Bewusstsein anders. Das wird anders wahrgenommen. Deswegen die Bildung sehe ich als ganz, ganz wesentlicher Punkt und nicht nur für die Kinder. Ich sehe wiederum, ich habe eine Schule in Mülheim, die sich das Thema Nachhaltigkeit in eine ganz schlechte, sage ich mal, Lage sich als Oberbegriff gegeben hat und macht Unmögliches wahr. Also die bilden Leute, die Kinder ein Bewusstsein in der Suffizienz. Das ist, glaube ich, das Wort, die wir brauchen. Es geht nicht um Nachhaltigkeit, es geht um Suffizienz. Warum soll ich eine SUV fahren, wenn ich auch einen Benziner, die nur 5 Liter pro 100 Kilometer Verbrauch nutzen kann? Idealerweise, wenn ich ein Hybrid oder was anderes, aber... man kann auch mit kleinen Sachen anfangen und ich denke mal, das ist ganz wichtig, dass die Kinder lernen, wo kommen die Sachen her, welche Ressourcen brauche ich, um überhaupt was anzustoßen. Ob ich die Entscheidung danach bewusst treffe, ich reise trotzdem, ich fliege sehr oft nach Spanien, ich würde auch nicht mit der Bahn fahren wollen, dann bin ich 2 Tage unterwegs anstatt 2 Stunden. Aber mir ist bewusst, dass ich das so machen muss, weil meine Familie da ist, altersbedingt muss ich das so machen. Nichtsdestotrotz, ich kann entscheiden, meinen Urlaub nicht unbedingt in Madagaskar zu verbringen, sondern vielleicht mit dem Motorrad in den Alpen oder keine Ahnung. Also es gibt Handlungswege, wo ich diese Suffizienz ausleben kann. Und das ist etwas, das noch nicht durchgedrungen ist. Und der dritte Punkt, das ich gerne hinbringen will, ist das Thema Politik. Ich sehe eine Disparität, was gesagt wird und getan wird. Ich bin seit 2008... anerkannte Energieeffizienzberaterin. wenn ich sehe, was ich jetzt machen muss, also das ist irgendwann 2005 gab es so einen Wechsel, die Fördertöpfe sind von der KfW in die WAFA gewandelt. Der Aufwand, dass ich jetzt habe, einen Betrieb zu beraten, ist vielmals größer, weil der Antrag viel komplizierter ist als vorher. Und jetzt dieses Jahr wird auch noch reduziert. Also man sagt, wir tun viel für die Energiewende. Die Energiewende ist das Wichtigste. Wir machen die Energiewende. Und dann sehe ich, da wo ich dann andocken kann, wo ich in dem Betrieb eine Bildungstätigkeit machen kann, wo ich an den ökonomische Vorteil von Energieeffizienz irgendwie andocken kann. Und die ist nicht immer mit Rebound verbunden, das muss ich auch ehrlich sagen. Also in dem Betrieb selber, vielleicht in dem Makro gesehen ja, aber im Betrieb selber ist es oft, dass die Einsparungen doch bleiben. Und das geht nicht mit der Politik. Also die Tools, die da sind, die genau jetzt, wo eine gewisse Bewusstsein in wenigstens ein Teil der Gesellschaft vorhanden ist und das ist langsam nicht mega Trend. Das wird dann abgekartet. Dann hat man diese Möglichkeiten nicht mehr. Oder ich war gestern bei der Regionalforum von der LAG 21 und dann kam der Vorschlag, ja, es gibt Gelder für Digitalisierung, warum gibt es nicht Gelder für Nachhaltigkeit? Ich bin in einem Netzwerk von Beratern, wir sind die Nachhaltigkeitsberater, wir haben alle Bereiche zusammendecken von der Nachhaltigkeit, der viele Aspekte, verschiedene Aspekte hat. Es ist schwierig, einen Kunde zu finden, der uns beauftragt. Warum? Weil die Einzelnen von uns mit den einzelnen Themen können besser andocken als das Gemeinsache, als das Gesamtheit. Und ich denke mal, da braucht mehr diese Verknüpfung. Was bringt mir, wenn meine Mitarbeiter zufrieden sind, wenn die sich einbringen können, die Ideen, die haben, wie kann ich daraus schöpfen, damit das, alles das hat einen Gewinn für meinen Betrieb, aber das kann man nicht quantifizieren. Ich kann nicht sagen, wenn Sie uns beraten lassen, dann haben Sie einen 5% weniger Krankstand und 3% Innovationsschwung in Ihrem Betrieb. Kann ich leider nicht. Das ist von 1:1 unterschiedlich. Aber ohne diese Einbindung der Mitarbeiter als nicht nur Arbeitnehmer, sondern als Individuum, der Entscheidungen trifft und entscheidet, die Fenster noch einmal richtig aufzumachen und dann wieder richtig zuzumachen und nicht die Heizung auf 5, sondern nur auf 3. Wenn ich die nicht einbinde, dann werden wir nicht irgendwie mindestens ein bisschen mehr schaffen in der Richtung und dann werden wir den Planet zu retten sowieso ist. Meiner Meinung nach sind wir 10 nach 12, wir sind nicht vor 12. Also der El Niño wird man nicht ändern können und der Golfstrom werden, also ich bin Geologin als ursprünglich und die Erde ist eigentlich egal, ob wir drauf sind oder nicht. Also die Dinosaurier waren auch da.
Und waren dann auch weg. Ich will mal zwei Sachen zusammenführen. Was hier gesagt wurde, wo es ja um die Produzentenverantwortung ging und was Sie gesagt haben, Sie haben die Politik adressiert, die zu wenig tut. Ich spinne dann jetzt mal rum. Wäre Nachhaltigkeit ein Megatrend und Politik nur an Stimmenmaximierung interessiert? Herr Gensch, was könnte oder was müsste weg? Es geht um Exnoviation. Wer den Begriff nicht kennt, das ist das Gegenteil von Innovation. Was kann weg? Was sollte weg?
Naja, also was weg sollten, das sind eben Wirtschaftspraktiken und Konsummuster oder Rahmenbedingungen, die Konsummuster begünstigen, die eben zu großen Biodiversitätsverlusten, zur Klimakatastrophe, zur Wasserknappheit in wüstennahen Regionen führen. Also das ist ein bisschen auch wieder sehr pauschal, die Frage. Ich denke, es wäre zum Beispiel schon einiges getan, wenn wir wieder auf europäischer Ebene eine andere Art von tatsächlicher Politik zu Sustainable Consumption and Production treiben würden und die Instrumente, die wir eigentlich im Prinzip schon angelegt haben, wie eine Ökodesign-Richtlinie für energierelevante Produkte, auch wirklich nutzen würden. Aber wenn Sie sich die Situation anschauen, in den letzten 10 Jahren war da ja Stillstand. Mehr oder weniger. Es folgen ein paar Anpassungen kleinerer Art mit Blick auf Energieeffizienzkennzeichnung, beispielsweise von Staubsaugern, und die wird dann vom Europäischen Gerichtshof wieder einkassiert, weil man die Messungen an den Staubsaugerbeutel nicht richtig gemacht haben. Also das zeigt ja schon dieses Beispiel, in welche Ecke die Diskussion ist, also in welche kleinteilige Ecke, und dass man sozusagen die großen Hebel gar nicht mehr anpacken will.
Zertifiziert wird ja einiges. Sie zertifizieren Unternehmen, hier wird ein Staubsauger irgendwie zertifiziert oder nicht, aber wo ich es am deutlichsten erlebe, ist in der Ernährungsbranche. Da wird ja einiges wegzertifiziert, und ich kenne mich als Verbraucher auch überhaupt nicht mehr aus, was ich da kaufen soll. Wie kam das überhaupt dazu, zu diesem Zertifikationsinflation, und wie kann man dem wieder Herr werden?
Puh, wie kam es dazu? Na, es ist, Verbraucher am Regal, Produktverpackung, man kann nicht sehen, wer es produziert hat, welcher Mensch dahinter steht, man kann nicht wissen, was für Inhaltsstoffe da drin sind. Also natürlich kann man hin drauf gucken, aber im Zweifel versteht man es nicht. Und dann der Versuch der Firmen, da eine gewisse Authentizität, eine gewisse Verbindung hinzubringen, und dann landet man bei diesem Siegelwirrwarr. Der ist ja nur zum Teil gesetzlich, zum großen Teil ist das einfach Werbung. Wie kann man dem wieder Herr werden? Naja, indem man sich eine Lebensmittelversorgung aufbaut, in der man das nicht mehr braucht. Also dass nicht jeder sollte zu seinem Bauern fahren, um einzukaufen, weil das ist die fürchterlichste CO2-Bilanz, die man sich so vorstellen kann, wenn alle Städter raus aufs Land fahren, um ihre 5 Kartoffeln zu kaufen. Aber da braucht es auch kleinteiligere Strukturen, auch direktere Handelsbeziehungen, um da so eine Verbindung herzustellen, die solche Zertifizierungssysteme zum Teil ersetzt. Bestimmte Sachen kann ich dann auch auf dem Hof selber nicht beurteilen. Also ob ein Landwirt gut arbeitet oder nicht, das kann ich als Endverbraucher, selbst wenn ich mitten auf dem Feld stehe, nicht bewerten. Aber ich habe dann zumindest ein Vertrauen zu dem Landwirt, wenn ich auf dem Hof stehe. Ja.
Darf ich schon? Danke. Ich arbeite seit 10 Jahren mit Unternehmen zusammen, berate die in Sachen Nachhaltigkeitsstrategien. Frage: Ist Nachhaltigkeit ein Megatrend? Nachhaltigkeit ist ein Megatrend auf einer sehr verbalen Ebene. Und die Unternehmen tun auch alle was, aber es ist absolut nicht hinreichend. Ich lehre an einer Hochschule, die heißt auch noch Hochschule für Wirtschaft und Umwelt. Wir sind stark betriebswirtschaftlich ausgerichtet. Da ist es so ähnlich wie in der Unternehmensrealität. Es gibt die Säule Nachhaltigkeit, es gibt die andere Säule, die konträr ist. Also meine Kollegen unterrichten meine Studierenden morgens zum Thema, wie kann ich im Best-Cost-Country produzieren, so heißt das wirklich. Und ich rede über Menschenrechte in der Lieferkette. So, das heißt, unsere Studierenden haben diesen Konflikt. Nein, Nachhaltigkeit ist kein Megatrend, auch da ein Nischenthema. Ich habe lange in der UN-Dekadebildung für nachhaltige Entwicklung mitgearbeitet, auch an den Hochschulen. Sind es weiterhin Teilthemen, denke ich. Es gibt ein paar Vorzeigehochschulen, aber wirklich grundsätzlich in Frage gestellt wird wenig. Deswegen kann ich nur unterschreiben, im Bereich Klima, insbesondere auch im Bereich Ressourcen, passiert alles Gegenläufige. Da ist Nachhaltigkeit kein Megatrend. Ich würde gerne die sozialökonomische Perspektive in diese Diskussion einwerfen. Wir haben wenige Menschen, die über riesige Mengen an Besitz, Vermögen, Geld und Macht verfügen, was sehr demotivierend ist für Menschen, die auf klassische Demokratie setzen. Und auch das, finde ich, ist das nachhaltig oder ein großes Nachhaltigkeitsthema neben eben den Umweltthemen. Wie kriegen wir überhaupt die Gesellschaft so organisiert, dass die Mehrheit der Menschen irgendwie zu Wort kommt? Und weit darüber hinaus, über diese Rhetorik, die von vielen Leuten auch gebracht wird, ja, wir wollen eigentlich alle keine Produkte, die mit Kinderarbeit hergestellt werden. Aber genau da ist die Frage, wie kriegen wir eine Struktur hin, die das vermittelt? Und ich wollte gerne diesen sozialökonomischen Aspekt einfach reinbringen. Also Klima und Ressourcen ist schlimm genug, aber ich finde den anderen Aspekt auch schwierig.
kann ich mich da direkt dann anschließen, weil ich nämlich gerne die Gerechtigkeitsdimension des Klimawandels, die ja im Grunde darin implizit ist. Ich habe am Klimawandel leiden immer die am meisten, die am wenigsten dazu beigetragen haben, und andersrum die am meisten dazu beigetragen haben, leiden am wenigsten darunter. Deswegen habe ich vorhin etwas gezuckt, als Sie gesagt haben, naja, den Dinosauriern war es auch egal, weil ganz ehrlich, ob jetzt der Stegosaurus oder der Brontosaurus zuerst stirbt, ist mir auch egal. Aber ob Menschen zuerst sterben, die nichts zum Problem beigetragen haben, oder ob wir zuerst sterben oder zuletzt, das macht mir dann doch schon was. Das heißt, ethisch gesprochen ist die Perspektive eines Klimazusammenbruchs eine totale Dystopie. Weil es eben nicht, im Gegensatz zum Atomkrieg, ich kenne auch Anti-Atom-Genossinnen aus der Bewegung, ich sagte immer, ja, euer Klimawandel ist so wie unser Atomkrieg. Sag ich, nee, das wäre ein voll egalitäres Katastrophen-Event gewesen. Das hätte alle platt gemacht. Weil der Klimawandel ist schön sozial gestaffelt. Total ungerecht. Das heißt, dass wir uns hier im globalen Norden real die Frage stellen müssen, was können wir jetzt dazu beitragen, ihn aufzuhalten. Und da haben Sie gesagt, mehrere kleine Transformationen müssen da zusammenkommen. Aus der Klimaperspektive muss ich Ihnen da widersprechen. Es gibt einen massiven Zeitdruck. Das Zusammenlaufen kleiner Transformationen, die man im Bereich grünes Wachstum, also grünes Wachstum gibt es nicht. Es gibt empirisch kein grünes Wachstum. Es gibt nur Wachstum, das mehr Ressourcen verbraucht oder eben kein Wachstum. Es gibt auch keine absolute Entkopplung des Wachstums vom Ressourcenverbrauch. Die gibt es auch nicht, kann man nicht empirisch nachweisen, zumindest wenn man das nicht global makroökonomisch sieht. Wir haben eine massive, wir haben eine wirklich ethisch drängende Verpflichtung, unseren Treibhausgasausstoß massiv zu reduzieren. Und ich rede wirklich von Scale Jumps, nicht von ein paar Prozent graduell in ein paar Jahren. Wir haben auch eine massive Verpflichtung wegen der sozialen und ökonomischen Fragen, über die Frage der ökologischen Schuld zu reden. Ich habe mich lange auf diesen schrecklichen Klimagipfeln herumgetrieben und die Kolleginnen und Kollegen aus dem globalen Süden sagen einem, entweder ob das die chinesische Regierung ist oder die ecuadorianische Bauernbewegung, immer dasselbe. Ja, wenn ihr nicht anfängt, legen wir nicht nach. Warum? Weil ihr den Umweltraum schon aufgefressen habt. Und weil wir jetzt wissen, dass wir nicht weiter so wachsen können wie ihr, brauchen wir was von eurem Reichtum. Der muss umverteilt werden aus dem Norden in den Süden. Wie das dann hier sozial gestaffelt wird, ist nochmal eine andere Frage. Aber das sind die Dinge, die wir klimapolitisch brauchen. Massive, sofortige Emissionsreduktionen im globalen Norden. Und, wie auch immer, wir haben da strategisch als Bewegung auch noch keinen Zugriff darauf bekommen, Anerkennung der Tatsache, dass der Norden eine ökologische Schuld hat und Umverteilung dieser Ressourcen. Das sind die Dinge, die wir jetzt brauchen. Es ist also unsere Aufgabe, einerseits natürlich anzuerkennen, dass es wahnsinnig schwer ist, aber dann jeden Tag politische Wege zu suchen, das zu tun. Jetzt wurde mir gesagt, ich darf nicht die individuelle Praxis gegen die Bewegungspraxis ausspielen. Es ist aber so, dass Individuen das tun. Individuen sagen nämlich, ich muss jetzt nicht zur Hambi-Demo gehen, weil ich schon beim Bioladen einkaufen war. Ich war auf ganz vielen von diesen Hambi-Demos und ich habe die auch zusammen mit dem Institut für Protestforschung in Berlin und anderen Akteuren, habe ich diese Dinger so ein bisschen, ich bin auch Bewegungsforscher und deswegen können Sie jetzt noch länger den Kopf schütteln, aber trotzdem werde ich Ihnen nicht zustimmen. Soziale Bewegungen sind keine individuellen Phänomene, sie sind kollektive Phänomene. Ich glaube, wir machen ständig Fallacies of Composition hier. Ich frage diese Runde also nochmal. Die Schülerinnen und Schüler zeigen uns Fridays for Future, der Zeitdruck ist enorm. Die Skala ist enorm. Wir reden nicht von Pissing in the Wind und kleinen 0,0 irgendwas Dingern. Was tun wir in den nächsten 10, 15 Jahren hier, um den Klimawandel real aufzuhalten? Ich möchte jetzt aber dann ideal auch über Dinge reden, die tatsächlich Price Tags oder Zahlen dran haben, weil Sie haben auch noch mal gesagt, es gibt ideologische Diskussionen. Ich kann mich mit lauter Menschen in großen Firmen darüber unterhalten, wie schön ihr Environmental Studies and Research and Greenwashing Department funktioniert. Aber im Endeffekt möchte ich wissen, was die verticken, was der Ressourcen, dass der Resource Throughput ist und wer daran leidet. So, das sind die Debatten, die wir meiner Meinung nach führen müssen. Es tut mir leid, wenn ich da ein bisschen dismissive jetzt wirke, aber das sind wirklich die Dinge, die wir als Klimagerechtigkeitsbewegung uns jeden Tag fragen. Und ich würde Sie jetzt gerne auch mal hier fragen, was machen wir unter dem Zeitdruck, um das Klima zu retten, damit wir nicht die globalen Schweine sind, die wir schon seit Jahrhunderten sind?
Also ich möchte hier erstmal ein Missverständnis klären. Wenn ich von Transformation kleiner und mittlerer Reichweite gesprochen habe, heißt es eben nicht, dass die dann irgendwann erst kommen sollen, sondern ich sage das ganz bewusst deswegen, damit sozusagen auch dieser Wandel schneller vonstatten gehen kann. Weil wenn ich immer auf den großen Wandel warte, der dann alles auf den Kopf stellt, dann bin ich mir jetzt schon sicher, das wird nicht eintreten. Aber die Weichenstellungen erfolgen, also wenn man sich mal anguckt, was muss sich ändern, dann muss sich unser Mobilitätsverhalten ändern und die Mobilitätsstrukturen. Es muss sich im Bereich Ernährung und den Ernährungsstrukturen was ändern. Und es muss sich bei Wohnen und bei den Wohnstrukturen was ändern. Weil wenn ich die drei großen Bereiche nehme, dann sind es die großen Hebel, wo ich sowohl Biodiversitätsverluste, Energieverbrauch, Treibhausgasemissionen vermindern kann. Aber da fängt sozusagen der Wandel im vermeintlich Kleinen an. In jeder Kommune kann ich jetzt vor der Entscheidung stehen, baue ich bestehende Straßen zurück, mache ich mehr Platz für Radfahrer, um zum Beispiel auch den Trend Elektrofahrräder besser zu unterstützen. Und der Kampf, der jetzt schon anfängt zwischen konventionellen Fahrradfahren und Elektrofahrradfahrern, wegen den größeren Geschwindigkeitsunterschieden, um den sozusagen zu entkrampfen, mache ich jetzt sozusagen Städte autofrei. Das sind alles Entscheidungen mit großer mittelfristiger Tragweite, die ich jetzt entscheiden kann und wo jetzt auch Akteure vor Ort gefordert sind. Und vergleichbare Ansätze kann ich im Bereich Ernährung, vergleichbare Ansätze kann ich auch im Bereich Wohnen fahren auf kommunaler Ebene, indem ich mir die Frage stelle, wie baue ich meinen Wohnungsbestand um? Und wie schaffe ich es, dass sozusagen der Effekt, den wir die letzten Jahrzehnte hatten, dass zwar die Energieeffizienz der Gebäude besser wurde, aber die Wohnfläche das alles aufgefressen hat.
Und das ist ein Abdruck der deutschen Autoindustrie in der Welt. Also das ist ja auch unsere Verantwortung.
Es ist auch unsere Verantwortung, aber lass uns doch anfangen mit diesen drei Bereichen und lass uns dadurch die Weichen jetzt stellen. Da haben wir schon viel erreicht. Und dann wird auch eine deutsche Automobilindustrie sehen, dass sie andere Mobilitätskonzepte entwickeln müssen und andere Fahrzeuge auf den Markt bringen müssen, damit sie zukunftsfähig bleiben.
Wenn man geboren wird, ist die Welt immer schon da. Das ist das Problem dabei. Wir müssen uns mit dem System, das wir haben, dann irgendwie einigermaßen arrangieren. Als ich geboren wurde, standen da schon Autos, standen da schon Gebäude und ich konnte nicht alles so nach meinem Ideal gestalten, wie ich das wollte. Wie es vielleicht auch der Herr Müller will. Aber Herr Stierert, würde ich Sie auch gerne mal fragen, wenn wir das aber nicht so machen, wie der Herr Müller sich das so vorstellt, sind wir dann zu langsam?
Ich weiß nicht, welche Option ist denn die langsamere? Also der Herr Müller hört sich revolutionärer an, aber ist er denn schneller? Also das wissen wir nicht, welcher Weg der schnellere ist. Also ob wir an unserem System feilen und es versuchen zu optimieren, ist das Langwierigere oder ist es das Langwierigere, ein neues System, was dann besser ist, auf die Beine zu stellen? Also die Frage habe ich für mich nicht beantwortet, aber ich glaube, die steht auch offen in der Welt. Habe ich keine Antwort drauf. Ich setze für mich darauf, an diesem System zu feilen und habe mir einen Teilbereich rausgesucht, an dem ich versuche zu feilen und etwas besser zu machen. Und ich glaube, das ist in diesem Ernährungsbereich auch sehr typisch. Das sind ja nicht nur die Leute, in den Bioladen rennen, das sind die urbanen Gärtner, die selber für sich anbauen, das sind die Leute, die in solidarischer Landwirtschaft andere Formen des Wirtschaftens ausprobieren und da sind die Leute, die irgendwie Kaffee im Segler über den Atlantik transportieren und einen Fußabdruck. Also da sind auch schon viel revolutionäre Gedanken unterwegs. Es geht weit darüber hinaus, mit dem SUV zum Bioladen zu fahren. Das da sehe ich meinen Weg. Also ich genau. Ich möchte lieber daran feilen. Da sehe ich die realistischere Version, was zu bewegen.
Ich wollte nur ganz kurz einbringen, der Punkt, warum manche Sachen nicht gemacht werden oder unter welchem Vorwand nicht gemacht werden. Eine typische Ausrede ist immer Arbeitsplätze. Und ich habe meinen Studenten dieses Jahr in Energiemobilität bei der Hochschule Rheinball gesagt, bitte guckt nicht nur an die Information, die ihr bekommt, sondern vom Woher. Und das ist das Problem von der Automobilindustrie in Deutschland. Die schlafen schon seit Jahren. Ich kenne den Prius als Hybridauto seit 2001. Und das war schon ausgereift. Body die ganzen 18 Jahre die Automobilindustrie in Deutschland gesteckt hat, will ich jetzt nicht diskutieren. Aber wiederum wenn man Arbeitsplätze vorbringt, dann denken die alle, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wenn ich denke, es waren 20.000 Leute, die jetzt durch den Ausstieg in Braunkohletagebau ausfallen wurden. Es gibt auch eine Studie, die sagt, wenn wir alles auf erneuerbare Energie umstellen, dann generieren wir so viele Arbeitsplätze, dass das locker decken. Nur das wird nicht auf den Tisch gebracht. Also ist immer die Frage, wer hat die Power, um bestimmte Kommunikation zu betreiben? Wo kommen die Informationen her? Und warum werden die anderen Sachen nicht gehört?
Okay, ich habe schon dran. Ja, ich will noch mal ein bisschen darauf zur Stellung nehmen, mit welchen Strategien wir da jetzt zu Veränderungen kommen können. Und ich möchte zwei Sachen einführen. Also einmal in der Nachhaltigkeitsdiskussion gibt es die Diskussion über drei Basisstrategien, sogenannte Basisstrategien. Das eine Effizienz. Ne? Das ist im System einigermaßen eingebaut, obwohl das nicht immer Rohstoffeffizienz ist. Aber Unternehmen gucken, wo wird was günstiger und so weiter. Also da kann man in der Richtung etwas tun. Und wir haben bei verschiedenen Studien rausgekriegt, dass das eigentlich ein permanenter Prozess ist, der allerdings teilweise auch gesteuert gehört. Dann gibt es Konsistenzstrategie. Das heißt, der Umbau jetzt nicht nur in einem Unternehmen oder auf ein Produkt bezogen, sondern wirklich auf ein ganzes Cluster, auf eine Branche bezogen, wirklich infrastrukturelle Veränderungen herbeizuführen, systemische Veränderungen. Das sind zwei Strategien, die mehr oder weniger verfolgt werden. Das dritte fiel eben schon, Suffizienzstrategie. Das heißt, es gibt Teile der Bevölkerung, die sind bereit, bestimmte Dinge schon hier und heute zu leben, obwohl es vielleicht teurer ist, unbequemer und so weiter. Das heißt, wenn man diese drei Basisstrategien von Nachhaltigkeit zusammendenkt, kriegt man relativ schnell raus, dass es unterschiedliche Bereiche gibt, wo die Proportionen unterschiedlich sind. Und die können sich im Zeitablauf verändern. Also vor zig Jahren hätte ich nicht gedacht, dass bei uns im Lande mal möglich ist, ein Rauchverbot oder Nichtraucherschutz einzuführen. Es ging, aber es war voraussetzungsvoll. Es mussten bestimmte Bedingungen erfüllt werden, es mussten bestimmte Leute sich darum kümmern, also speziell ein MdB, der da führend war aus dem Baden-Württembergischen und so weiter. Das heißt, es zeigt, wenn man sich solche Transformationsprozesse im Kleineren anguckt, merkt man, es ist im Prinzip möglich. Und auf jetzt noch mal einer gesellschaftstheoretischen Ebene zu argumentieren, Eric Olin Wright, ich weiß nicht, wer ihn von euch kennt, Luxemburg-Stiftung, er hat ein paar Mal bei euch...
Gestorben, leider.
Ich weiß, genau, war mein Professor in Madison, Wisconsin. Und in seinem letzten Buch, Reale Utopien, auch ins Deutsche übersetzt, mittlerweile Suhrkamp, hat er nochmal eine Unterscheidung getroffen, wie ich finde, sehr sinnvoll und ähnlich mit diesen drei Basisstrategien. Also er hat gesagt, wenn man sich die Geschichte anguckt und gesellschaftliche Transformationen oder Revolutionen, wenn man so will, haben die eigentlich immer drei Elemente gehabt. Einmal waren es Bewegungen, die eher anarchistischer Natur waren, wo gewissermaßen neben dem Staat, am Staat vorbei Aktivitäten gemacht wurden. Also soziale Bewegung könnte man dazu zählen. Dann gab es die andere Bewegung, das sind eher Projekte gewesen auf der lokalen Ebene. Er nennt das irgendwie so zwischen den Strukturen schwebende Aktivitäten. Also in der Transformationstheorie könnte man sagen, das sind eher die Nischenaktivitäten. Und dann auf der politischen Ebene, hat er gesagt, gibt es natürlich dann auch Revolutionäre, Sozialisten, Kommunisten, die wirklich einen Bruch mit dem System wollen. Die Erfahrung zeigt, dass es eigentlich nie nur eine Form dieser Entwicklung gibt, sondern die können sich gegenseitig spielen. Also Rosa Luxemburg in ihrem Text Reform und Revolution hat das eigentlich nochmal deutlich gemacht, diese Dialektik zwischen kleinen Schritten und dann einem großen Sprung. Und umgekehrt, einen großen Sprung, der wiederum kleine Schritte voraussetzt oder nach sich zieht. Genau dieses Zusammendenken, finde ich, macht Sinn. Und wo immer möglich, natürlich immer die radikalste Möglichkeit gewissermaßen, aber die ist meistens sehr voraussetzungsvoll. Die Leute müssen einem folgen. Man kann sagen Revolution, aber wenn dann niemand hinter einem steht, hat man ein Problem. Ne? Das heißt, es ist eine permanente Arbeit, an möglichst optimalen Ergebnissen und Prozessen zu arbeiten, sei es auf der lokalen Ebene oder EU-Ebene oder UN. Also da gibt es natürlich viele Ansätze. Aber das Thema ist so kompliziert und deshalb denke ich mal, gibt es zum Glück auch viele Ansatzmöglichkeiten, aber nicht den großen Hebel.
Fair enough. Das, wenn ich da antworte, finde ich einen sehr spannenden und sehr, sehr, sehr interessant gemachten Punkt. Das Problem ist nur, also ich komme aus der sozialistischen oder kommunistischen Tradition, Und es ist ja so, dass die gesellschaftliche Linke gar kein unspannungsfreies Verhältnis zur Ökologie, zum Ökothema hat. Da gibt es viele verschiedene Gründe. In Deutschland dachte man, Öko ist Mittelklasse-Thema, das ist natürlich im globalen Süden nicht so. Aber ein zentraler Grund, und ich merke das jetzt auch wieder in den Debatten, die wir zum Beispiel mit den Genossinnen in Brandenburg über die Braunkohle führen und diese Jobs, Fußnote, wenn man den Leuten in der Braunkohle sagt, die Energiewende hat produziert anderswo andere Arbeitsplätze, sagen die halt, das ist anderswo. Wir müssen aufpassen, da nicht wie grüne Neoliberale zu klingen und einfach sagen, euer Sektor jetzt kaputt, Creative Destruction geht woanders hin. Das nur als Fußnote, weil ich die Debatte schon länger führe. Aber die linke Zeitlichkeit ist genau wie die Zeitlichkeit der gesellschaftlichen Mitte eine aufklärerische. Im Grunde ist es so, dass die Idee Martin Luther King, the arc of history is long but it bends towards justice, die Hegelsche und Marxische Theologie oder bei Tonsteine Scherben, die letzte Schlacht gewinnen wir. Popkulturell und philosophisch kann man zeigen, die Moderne und die Aufklärung ist eine Kreatur, die im Grunde sagt, hinten raus wird es besser. Das heißt, ich kann an allen möglichen gesellschaftlichen Problemen so lange rumfeilen und am richtigen Verhältnis von revolutionärer, reformistischer und Nischenstrategie, bis es dann irgendwann klappt. We get knocked down and we get up again, singen Chumbawamba. Aber das Problem in der Ökofrage ist, das ändert alles. Die Zeitlichkeit der Ökofrage ist eine, die nach unten zeigt. Während in normalen, anderen nicht ökologischen gesellschaftlichen Problemen irgendwo wir annehmen können, hinten raus wird mehr Emanzipation und deswegen können wir auch immer wieder auf die Demos gehen, da sind wieder nur drei Leute, ist okay, wir machen das nächste Jahr wieder eine, das nächste Jahr wieder eine. In der Ökofrage haben wir diese Zeit nicht mehr. Das heißt, auch wenn das historisch durchaus so gewesen sein mag, würde ich jetzt sagen, jetzt muss man sich zum Beispiel unter diesen Kräften, diesen drei mal miteinander unterhalten, sagen, wo muss mehr Energie draufgelegt werden? Ich rede natürlich nicht von einer Revolution, weil das so ein abstrakter Begriff, der hat gar keine Bedeutung. Wie eine Revolution aussehen würde, weiß niemand, weil es ja keinen Winterpalast mehr gibt, den man stürmen kann. Also literally, ich sage eigentlich nicht Revolution, aber ich rede von einem Bruch. Und ich rede von einem Bruch, der zum Beispiel durch solche Praxen wie massenhaften zivilen Ungehorsam hingekriegt werden kann. Nämlich einen konzeptionellen Bruch mit der Idee, dass aus diesem System heraus, in dessen fundamentalen Dynamiken die Umweltzerstörung eingebacken ist, die Lösung für die Umweltzerstörung kommen kann. Deswegen würde ich eben ganz konkret die Debatte über den Emissionshandel. Wir hatten sozusagen die zentristischen Kräfte, die haben lange gesagt, Emissionshandel ist effizientesten und lowest hanging fruit und so. Und wir haben immer gesagt, das ist Quatsch. Das ist, investiert man Energie in das völlig falsche Feld. Und wir Radikalen hatten absolut recht. Nicht nur war der Emissionshandel eine totale Schrottpolicy, die einfach keine Emissionen reduziert hat. Sie hat auch die extrem destruktive Offsetting-Logik allgemein gesellschaftlich verbreitet. Nämlich die Idee, dass I can pay someone else somewhere else to clean up my shit. So. Das heißt, der Emissionshandel, eine der zentralen zentristischen, reformistischen Strategien, war nicht nur nicht effektiv, er war kontraproduktiv, weil er die unsere wenigen politischen Ressourcen woanders hingesteckt hat, weil er eine destruktive gesellschaftliche Logik produziert hat, die Offsetting-Logik, und Zeit verschwendet hat. Unter diesen Bedingungen erscheint es mir doch so, dass wir nicht einfach sagen können, ja, das ist immer so gewesen, jetzt machen wir anders, sondern es ist ein neues Problem, dass wir im globalen Norden davor stehen, dass wir die Welt für andere kaputt machen können, wie Stefan letztendlich sagt, dass wir über die Verhältnisse anderer leben. Das ist mal eine ganz neue Erfahrung, auch in der Frage revolutionärer Strategie.
Was siehst du denn daraus? Wir sehen doch die Radikalität auch, ne? Klimawandel, Biodiversität, planetare Grenzen, alles bekannt. Die Frage ist aber, welche konkrete Folge schließt du daraus? Ich habe ja nur mal dargestellt, welche Variantenbreite an Basisstrategien es gibt. Und jeder soll gucken, wie weit kommt er mit seinem Ansatz. Und das sehe ich jetzt bei dem radikalen Ansatz leider nicht.
Ganz konkret, in Deutschland gibt es in den Feldern, in denen es ungehorsame soziale Bewegungen gibt, Emissionsreduktionen, Stromsektor, dann die Antikohle und die ältere Anti-Atom-Bewegung und natürlich die materielle Alternative durch den erneuerbaren Sektor. Im Autosektor gibt es keine soziale Bewegung und auch keine Emissionsreduktion. Im Landwirtschaftssektor gibt es ein bisschen soziale Bewegung und ein bisschen Emissionsreduktion. Ich würde sagen, dass es einen empirischen Zusammenhang gibt zwischen der Entstehung interessanter gesellschaftlicher Dynamiken und massenhaften zivilen Ungehorsam. Also würde ich sagen, wo sind all die Leute gerade, wenn es gegen den schrecklichen Bericht der Kohlekommission geht? Der ist absurd. Es sollte uns peinlich sein, dass unsere Regierung so eine Kommission eingesetzt hat und die Öko-NGOs das mitverhandelt haben. Wir sollten eigentlich alle, die eine Subscription zu Greenpeace, BUND oder irgendeinem anderen Haufen da drin, müssten eigentlich sagen, wir geben das jetzt weg und Studenten nur noch an Hambi bleibt. Im Autosektor organisieren wir jetzt Mitte September gegen die IAA eine der ersten ungehorsamen Massenaktionen im Autosektor, weil wir der Meinung sind, dass dieser korrupte, mafiöse Sektor einfach noch nicht ordentlich genug rangenommen wurde, nachdem er im Dieselskandal gezeigt hat, dass er den Tod von zehntausenden Menschen hinnimmt, um seine Profite zu pampern. So, man muss diskursiv wie praktisch, so radikal sein, wie es die Schülerinnen sind. Weil ganz ehrlich, die sind gerade die, die uns den Weg zeigen.
Radikal muss ich jetzt auch sein, und zwar radikal mit der Zeit. Und wollte noch eine Schlussrunde machen. Und wollte nochmal die Frage, die uns heute bewegt hat, mal in die Runde stellen, auch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Herr Schirrand, ist Nachhaltigkeit ein Megatrend oder nicht?
Nachdem jetzt hier so viel diskutiert wurde, nochmal die Einstiegsfrage. Ich glaube nicht, dass es einer ist, aber es muss einer werden. Und wie wir heute dann in der Diskussion vorher hatten, irgendwann dann weg zum Trend, zum Standard. Das ist eine kurze Antwort.
Ich bin dabei. Ich finde auch, dass man kann splittern. Es sind die Menschen, die schon als Standard das leben. Das gibt es schon. Aber dass, nachdem ich gelernt habe, was ein Megatrend ist, eindeutig kein Megatrend ist. Aber die Leute, die vor 15, 20 Jahren angefangen haben, sind immer noch da und tun sein Können und seinen Beitrag. Und ich denke mal, das kann nur mehr werden. Und ich hoffe, das wird vielleicht in 15 Jahren doch ein Megatrend.
Herr Gensch.
Also ich glaube, wir müssen weg vom Megatrend zum Megatopic. Also es muss sozusagen das prägende Politikziel aller Akteure werden, weil eben ich völlig mit Ihnen übereinstimme, dass wir sozusagen eigentlich schon über der Kante drüber sind. Über die Mittel und Wege waren wir, denke ich, diverser Meinung. Was ich sehr klug fand, war, dass eigentlich alle Seiten beide Bedingungen, also ohne die Frontrunner können sozusagen die Systempfeiler nicht arbeiten und umgekehrt rum. Und ich glaube, da sollten wir mehr schauen, dass wir die Gemeinsamkeiten betonen, als zu sehr auf den Unterschieden uns zerfleischen.
Wir haben gerade von dieser Kohlekommission wirklich so in den Arsch getreten bekommen, dass mir ein ganz klein bisschen Brass auf die Mitte der Gesellschaft gerade vielleicht verziehen werden kann. Es wird erst einen Megatrend Nachhaltigkeit geben, wenn es einen Megatrend Ungehorsam Antikapitalismus gibt.
Also mein Schluss, es gibt noch wahnsinnig viel zu tun, auch für das virtuelle Institut und alle und auch für die Leute aus der Zivilgesellschaft und natürlich auch für jeden Einzelnen hier. Es gibt auch hier noch ein bisschen was zu tun, aber nur, wenn Sie wollen. Es gibt im Raum 106, das ist ein Stockwerk höher, noch die Möglichkeit, ein kleines Interview zu geben. Da sind noch zwei Mitarbeiterinnen, Frau Drewing und Frau Schecke, die winken gerade. Und falls Sie noch was loswerden wollen oder interviewt werden wollen, da haben Sie die Möglichkeit dazu. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir noch ein paar Meinungen bekommen würden, wenn wir noch ein paar Ansichten bekommen würden, so kontrovers sie vielleicht auch sein mögen. Und dann bleibt mir auch nur noch, Ihnen allen zu danken, dass Sie so lange durchgehalten haben. Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht. Mir persönlich hat es heute sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.